die Haare auf der Straße offen zu tragen. Das war und ist für Frauen im Iran offiziell verboten. Trotzdem lassen gerade viele Frauen ihr Kopftuch zu Hause. Ist die Zeit der Unterdrückung vorbei? Das Regime im Iran ist geschwächt und dadurch entstehen für die Bevölkerung und vor allem für Frauen neue Freiräume. Aber wie sicher ist diese neue Freiheit? Benjamin Weber, ARD-Korrespondent für den Iran, konnte Mitte September selbst im Land recherchieren, was für Journalisten nicht so einfach ist. Er erzählt uns, in welche Zukunft der Iran gerade steuert. Hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Und heute ist Donnerstag, der 2. Oktober. Guten Morgen, Benjamin.
Guten Morgen.
Du warst vor kurzem im Iran unterwegs. Wie hast du da die Stimmung im Land wahrgenommen?
Also ich habe die Stimmung im Land als angespannt wahrgenommen irgendwie. Das hatte damit zu tun, dass ich kurz vor dem dritten Jahrestag von dem Tod von Jina Mahsa Amini dort war. Also das war, glaube ich, das eine. Und dann hingen eben diese UNO-Sanktionen, die jetzt gegen den Iran wieder verhängt worden sind, die hingen so in der Luft. Und da hatte man das Gefühl, die Leute warten darauf, dass da was passiert. Jina Mahsa Amini ist im September 22 in Teheran gewesen zu Besuch und ist dann von der Sittenpolizei in so einen weißen Minibus gezogen worden und dort dann mutmaßlich so stark verprügelt worden, dass sie an den Folgen gestorben ist.
Die Sittenpolizei hatte sie wegen eines Verstoßes gegen die Kopftuchvorschriften festgenommen.
Es folgten landesweit wochenlange Proteste, die größten seit Jahren, und weltweite Solidarität unter dem Motto Frau, Leben, Freiheit.
Viele Frauen gehen seither aus Protest gegen das islamische System ohne Kopftuch auf die Straße.
Das war jetzt mein erster Iran-Besuch als Korrespondent. Also ich bin seit einem halben Jahr. Ich war aber schon mal selber im Iran, das war 2013, also lange her. Und da sind wir so rumgereist und da war ich auch in Teheran. Und der Unterschied war wirklich krass. Also ich wusste schon, dass in Teheran viele Frauen das Kopftuch nicht mehr tragen. Aber das so auf der Straße zu sehen, also diese offenen Haare, da habe ich am Anfang die ganze Zeit gedacht, das ist doch irgendwie, das fühlt sich verboten an. Es ist ja auch noch verboten. Aber das war wirklich also beeindruckend, mit was für einer Selbstverständlichkeit Frauen im Alltag ohne Kopftuch unterwegs sind und auch gelassen werden eigentlich erstmal. Wir haben mit einer 27-Jährigen gesprochen. Mariam heißt die nicht in Wirklichkeit. Wir haben den Namen geändert. Das war eine Bedingung dafür, dass sie uns ein längeres Interview gibt.
I have a bachelor's in theater and after that I pivoted towards game design.
Die hat studiert, Theater studiert und ist jetzt so eine Art arbeitslose Akademikerin. Mit anderen zusammen haben die da so ein kleines Büro. Da stehen im Regal ganz viele Spiele, unter anderem auch Catan und so weiter. Die studieren sie dann, um ihre eigenen Spiele zu designen. Aber sie hat mir auch erzählt, dass man damit im Iran gerade kaum Geld verdienen kann, sehr wenig nur. Und sie auch von ihrer Familie unterstützt wird.
And now I am desperately waiting for an appointment at the Portuguese embassy because I got accepted to a Erasmus Mundus game design program. And well, that's not going well.
Nach dem Krieg gab es kein Visum für sie und deswegen sitzt sie da jetzt in Teheran und wartet und hat uns dann eben ein Interview gegeben. Und sie hat das Kopftuch eben auch abgelegt und sie hat gesagt, so laufe ich jetzt rum und das ist der größte Erfolg, den wir nach der Frau Leben Freiheit Demonstrationsbewegung quasi errungen haben.
This is how I go about my day in the city. I'm scared at times, but yeah, this is a big change and it's not me, it's a lot of people.
Also ich laufe so rum, ich habe auch teilweise Angst, wenn ich ohne Kopftuch auf der Straße bin, weil es eben immer noch verboten ist. Aber wir sind sehr viele und wir nehmen uns diesen Freiraum eigentlich so. Und das fand ich sehr beeindruckend. Also sie hat sehr auf die Nuancen geachtet. Ich habe in einer Frage gesagt, die Regierung lässt euch ja jetzt quasi ohne Kopftuch im Alltag herumlaufen. Und da hat sie gesagt, ja, ich glaube, in dem Satz ist das Wording falsch. Also sie lassen uns nicht, wir nehmen uns die Freiheit.
And I know, like, Tehran is different from other cities. And in other cities it might be different, but we still see the change.
Und sie hat gesagt, sie hat letztens einen Trip gemacht mit Freundinnen und ist aus Teheran rausgefahren.
We did not have hijabs and maybe people actually gave us like strange looks, stranger than it is in Tehran. But it was accepted at some point. No one really actually came up to us and said like, put on a hijab.
Sie meinte, man wird im Iran auf der Straße für so viele Sachen angesprochen, angemotzt, angeflaumt. Und dass das jetzt, also dieses zentrale Symbol jetzt dazu fast gar keiner solcher Situationen mehr führt, wenn sie im Land unterwegs ist. Das hat sie selber auch ein bisschen überrascht, würde ich sagen.
Ich verstehe das jetzt so ein bisschen so, wie du es mir erklärt hast. Es ist auch so ein bisschen die Anonymität, die man in der Masse hat. Also je mehr Leute etwas machen, desto eher kann ich da mitmachen, ohne selber belangt zu werden. Was ist deine Einschätzung? Wie sind diese Freiräume entstanden im Iran?
Also erstens, die Leute entscheiden sich dazu, was zu machen, was verboten ist. Und dann werden es immer mehr und mehr. Und irgendwann ist es dann so eine Art Push, ja, um die Grenzen so ein bisschen zu verschieben. Und dann wird es irgendwie akzeptiert vom Regime. Das ist das eine. Aber die Frage, warum das Regime das akzeptiert, ist ja auch wichtig. Mariam zum Beispiel hat dann auch da wieder sehr, sehr gut analysiert, hat verschiedene Ereignisse eigentlich mit da reingebracht. Also zum Beispiel vor etwas mehr als einem Jahr ist im Iran ein Hubschrauber abgestürzt.
Der iranische Präsident Raisi ist offenbar mit einem Hubschrauber verunglückt.
Dieser Raisi war ein Hardliner, ein ultrakonservativer Hardliner. Der war als Staatsanwalt in Teheran in den 80er Jahren schon dafür verantwortlich, dass tausende politische GegnerInnen hingerichtet worden sind. Und eben auch nach dem Tod von Jina Mahsa Amini, die Protestbewegung Frau, Leben, Freiheit, Jinjian Azadi, die ja so breit auf die Straßen gegangen ist, ist ja brutal niedergeschlagen worden mit auch hunderten Toten. Und auch dafür macht man eben Raisi und seine harte Haltung im Prinzip verantwortlich. Und als der gestorben ist, gab es dann quasi danach in Anführungszeichen Neuwahlen. Und ein in Anführungszeichen moderaterer Politiker ist dann an die Macht gekommen, Masoud Pezeshkian. Und ich glaube, das ist ein Punkt, dass Pezeshkian einfach irgendwie etwas andere Herangehensweise an diese Kopftuchpflicht und an den Zwang einfach hat. Also der ist da so ein bisschen softer, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist das eine. Und natürlich, dann kommt da hinzu, dass der ganze Iran, die Regierung, das Regime geschwächt ist, unter Druck steht durch den Krieg mit Israel im Juni.
Die israelischen Attacken und die iranischen Vergeltungsschläge damals hielten den Nahen Osten 12 Tage lang in Atem. An der Seite Israels griffen dann die USA erstmals mit bunkerbrechenden Bomben die Nuklearanlagen des Iran an.
Und da sind viele Leute bei gestorben, gerade in den Schaltzentralen der Macht, sag ich mal. Also, Und das ist natürlich jetzt auch sowas, wo das Regime mit sich selber beschäftigt ist. Und das ist ein Grund, warum Mariam glaubt, dass die deswegen jetzt nicht so hart gegen Frauen vorgehen.
I think they have no other choice in this situation to go actually easier. But yeah, there is nothing to say that they will go harder on women like a week from now. Like, we don't know.
Und sie hat aber auch gesagt, ich weiß eigentlich, die könnten das in einer Woche schon wieder ändern.
Diese Proteste unter dem Slogan Frauen leben Freiheit, haben die auch zur Schwächung vom Regime beigetragen in irgendeiner Form?
Die Proteste haben ganz deutlich gezeigt, ein ganzer, ganz, ganz überwiegend großer Teil der Bevölkerung lehnt die Regierung, lehnt das Regime ab. Und zum ersten Mal sind die Leute auch bereit, auf die Straße zu gehen. Das ist so das Erste. Dann sind die Proteste brutal niedergeschlagen worden. Und der Iran richtet seitdem immer mehr Leute hin als vorher. Dieses Jahr schon über 1000 Hinrichtungen. Das ist so viel wie noch nie. Das heißt also, die sichern ihre Macht im Prinzip durch weitergehende Brutalität, das würde ich schon sagen. Und das ist ja auch ein bisschen paradox, dass man jetzt sagt, also es werden jetzt mehr Leute hingerichtet, aber gleichzeitig sehen wir diese gesellschaftlichen Freiräume, wie zum Beispiel das Kopftuch. Und wenn man jetzt dahin kommt, zur Frage, warum tragen so viele Frauen so selbstbewusst kein Kopftuch mehr, Wenn du dich dann unterhältst mit den Leuten, dann ist es ganz klar, dass das mit der Protestbewegung zu tun hat. Wir waren am großen Basar, haben mit einer auch Mitte 20-Jährigen gesprochen, die da ohne Kopftuch war und haben sie gefragt, wärst du früher jemals vor Mahsa ohne Kopftuch hier gewesen? Und dann war unvorstellbar war die Antwort. Ne? Also bei der Bewegung ging es ja um viel mehr, um sexuelle Freiheiten, um politische Freiheiten. Die Minderheiten im Land, das ist ja ein Vielvölkerstaat, wo die Minderheiten auch ihre eigenen Sprachen sprechen und so weiter. Das gehörte alles dazu. Aber gerade diese Gleichberechtigung zwischen, ich sag mal, Frau und Mann, scheint sich da offensichtlich in der Gesellschaft durch diese Protestbewegung auch verfestigt zu haben, so diese Idee davon, dass das was Gutes ist. Und das habe ich auch in den Gesprächen eben gespürt, dass es da eine große Veränderung gibt, jetzt in den Familien, in den Beziehungen und so weiter.
Jetzt ist der Iran ein unglaublich spannendes Land mit einer wirklich auch sehr spannenden Geschichte, gerade politisch. Da ist viel Bewegung drin. Könntest du vielleicht uns kurz mal erklären, wer sind denn eigentlich die grundsätzlich wichtigsten Player im politischen System vom Iran? Und vor allen Dingen auch, wer hat da welchen Einfluss? Weil es ist ja für uns hier in Deutschland manchmal auch ein bisschen sehr komplex.
Der wichtigste Mann ist der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei. Das ist der Nachfolger von Khomeini, der damals die Revolution angeführt hat. Mhm. Die Islamische Revolution 1979 war das Jahr, hat das Land komplett verändert. Vorher war der Schah an der Macht, also ein König sozusagen. Der ist durch diese Revolution abgesetzt worden. Und es waren auch viele linke Gruppen, die da quasi die Revolution angetrieben haben, aber eben auch islamische Kräfte. Unter anderem Khomeini, ein Geistlicher, der im Exil war in Frankreich, der dann so als die Führungsfigur aufgebaut worden ist, der dann so ganz medienwirksam im Flugzeug zurückgekommen ist nach Teheran. Und dann war diese Revolution so im Gange und nach haben sich dann da eben diese islamischen Kräfte durchgesetzt und haben dann die Revolution übernommen und daraus eine islamische Revolution gemacht.
Mittlerweile ist Khomeini Geschichte. Schon seit 1989 ist sein Nachfolger im Amt, Ayatollah Khamenei, was total interessant ist, weil er ja nicht gewählt wurde, oder?
Nee, er wurde nicht gewählt, nee. Der oberste Führer wird eingesetzt vom Wächterrat. Auch irgendwie ein spezielles Gremium. Da sind 12 Leute drin. Die Hälfte davon wird aus dem Parlament gewählt. Die Hälfte davon wird vom obersten Führer direkt ernannt. Das sind also quasi Geistliche, die von ihm ernannt werden, also Mullahs, und die vom Parlament gewählt werden. Das sind Juristen. Und das sind alles ultrakonservative Hardliner. Und die sind so ein Gremium, die haben große Entscheidungsmacht, entscheiden über Gesetze zum Beispiel und spielen deswegen auch eine herausragende Rolle, sage ich mal, in diesem Machtkonstrukt. Wenngleich ich trotzdem sagen würde, dass der Ayatollah Ali Khamenei trotzdem noch mal mehr Macht hat.
Jetzt gibt es noch andere Stichworte. Islamische Revolutionsgarde schwebt auch immer als Begrifflichkeit rum. Was sind das für Menschen?
Die Revolutionsgarde, das ist so eine Art Armee, eine zweite Armee im Land. Die ist gegründet worden von Khomeini damals nach der Revolution. Die war dazu da, die islamische Revolution zu sichern, denn die hatten Sorge, dass das Militär irgendwann putscht.
Ah, okay.
Gegen diese neue Republik. Und dann hat man eben diese Revolutionsgarde gegründet. Die heißen ja auch Revolutionswächter. Also die sollten quasi darauf aufpassen, dass die Mullahs und so weiter schön an der Macht bleiben. Mittlerweile haben die sich entwickelt zu einem sehr, sehr großen, sehr modernen Apparat. Also die sind weiterhin auch eine Armee, aber die sind auch viel mehr. Die haben zum Beispiel den Austausch mit diesen Proxys des Iran organisiert, also Proxys, diese verschiedenen Gruppen, die in der Region quasi mit dem Iran verbündet sind. Da gibt es zum Beispiel die Hisbollah im Libanon, auch die Hamas in den palästinensischen Gebieten und die Houthis im Jemen zum Beispiel. Für den Austausch mit diesen Gruppen und auch für die Ausbildung dieser Gruppen, militärische Ausbildung und auch für die Finanzierung dieser Gruppen ist und war die Revolutionsgarde zum Beispiel sehr wichtig.
Jetzt gibt es ja noch die Position des Präsidenten. Raisi ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und wurde ersetzt durch Pezeshkian. Wo ist der in diesem Machtgefüge zu verorten?
Er gehört dem Reformerlager an. Und ich habe immer so ein bisschen in den letzten Jahren, wenn man so den Iran verfolgt hat, mit dem Reformerbegriff so meine Schwierigkeiten gehabt, weil gerade auch viele Exil-IranerInnen in Deutschland immer sagen, man sollte das Wort nicht benutzen, weil die alle zum Regime gehören und alle quasi für die Unterdrückung verantwortlich sind. Und das wäre quasi alles eine Kiste. Und je mehr ich mich damit beschäftige, mit dem Iran jetzt auch vor Ort und so, glaube ich schon, dass diese Unterscheidung zwischen, sagen wir mal, ultrakonservativen und moderaten Reformern schon was bringt. Denn im Iran tatsächlich gibt es Nuancen und es gibt da Unterschiede, auch wenn alle irgendwie zum Regime dazugehören. Das vorweggeschickt. Ja, also Pezeshkian gehört also zu diesen moderateren Kreisen. Der hatte auch mal irgendwann vorgehabt, das Kopftuchverbot komplett abzuschaffen.
Ah, ja.
Da ist er aber nicht mit durchgekommen.
Bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl vor wenigen Monaten setzten manche Hoffnung auf den moderaten Kandidaten und späteren Sieger Pezeshkian. Der hat zwar nie versprochen, die Kopftuchpflicht abzuschaffen, aber er hat die Erwartung geweckt, dass sie gelockert wird. Doch seine Macht ist begrenzt.
Weil am Ende eigentlich der oberste Führer entscheidet.
Der oberste religiöse Führer im Iran, Khamenei, und mit ihm die mehrheitlich konservativen Parlamentarier wollen das Gesetz verschärfen.
Während dieses 12-Tage-Kriegs hat sich da die Machtstruktur im Iran in irgendeiner Form verändert, verschoben?
Man kann auf jeden Fall sagen, viele Leute in Machtpositionen sind getötet worden. Und dadurch hat sich, glaube ich, durchaus was verschoben im Sinne von, dass sich in den Machtstrukturen erstmal die Leute sich darum kümmern müssen, wer ist der Nachfolger in der Armee zum Beispiel.
Khamenei als oberster Führer hat ja aber überlebt.
Der hat das überlebt. Der hat das ja offensichtlich in einem Bunker überlebt und der ist 86 Jahre alt. Und man hat bei solchen Leuten ja immer die Gerüchte, dass die krank sind und bei ihm scheint es auch irgendwie Gerüchte zu geben, dass er krank ist, die sich hartnäckig halten. Und jetzt ist so das Gefühl, wenn du so mit den Leuten redest, also Mariam zum Beispiel, mit der ich gesprochen habe, aber auch andere, sagen so, wo ist der eigentlich? der müsste doch eigentlich jetzt gerade viel zu sagen haben zu der ganzen Situation.
I cannot believe I'm saying this, but I needed like a figure to actually decide or says what is going to happen. At least what they want to happen. But no one is saying anything. That actually is more terrifying to me, I think.
Man hört wenig irgendwie von ihm. Und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Deutungsebenen. Kann sein, dass sie einfach wirklich nicht wissen, was sie machen sollen. Oder eben auch, dass er vielleicht wirklich krank ist. Oder eben auch, dass er vielleicht wirklich nicht mehr der zentrale mächtige Mann ist. Denn das ist ja auch die Frage. Also es gibt immer Gerüchte, dass die Revolutionsgarde, wenn Khamenei irgendwann stirbt in mittelfristiger Zukunft, dann da irgendjemand installieren an der Position, aber dass das danach dann etwas weniger islamisch, etwas weniger ideologisch wird, das Land, sondern mehr so eine Militärdiktatur. Und dass man das jetzt schon vorbereitet irgendwie. Aber das ist natürlich nur Spekulation.
Gibt es jetzt durch den 12-Tage-Krieg einen größeren Spielraum, größere Möglichkeiten für die moderaten Kräfte im Land, sich durchzusetzen?
Auf so einer geopolitischen Ebene, glaube ich, haben die Hardliner doch gerade Oberwasser. Aber was man eben gesellschaftlich bemerkt, ist nach dem 12-Tage-Krieg jetzt auch, dass da ja, die Gesellschaft weitermacht, sich diese Freiräume selber zu erkämpfen.
Und wo wir bei den Freiräumen sind, ich habe letztens durch Zufall tatsächlich gelesen, es soll ein Gesetz geben, dass Frauen das Motorradfahren erlaubt. Ich wusste gar nicht, dass das verboten ist, aber es scheint auch da Bewegung im doppelten Sinne drin zu sein.
Ja, ich war in Teheran und wusste, es ist verboten für Frauen und habe aber in diesem dichten Verkehr, in dem wir auch täglich oder an dem wir täglich vorbeigelaufen sind eigentlich, dann immer wieder Frauen gesehen auf Motorrädern. Das war wirklich auch da eine sehr große Selbstverständlichkeit. Ich erinnere mich an eine, die hatte so ein weißes Gewand, Schrägstrich Overall irgendwie an, hatte keinen Helm auf, hatte so schulterlange, braune, gelockte Haare und fuhr so einhändig irgendwie so zwischen den Autos, die da so im Stau standen, so durch, hat sich da so durchgeschlängelt und die Haare wehten im Wind und so. Also es war wirklich ein sehr eindrückliches Bild. Die Frauen haben angefangen, Motorrad zu fahren. Es machen immer mehr. Die Staatsmacht tut nichts dagegen. Und jetzt ist ein Gesetz tatsächlich vorbereitet worden, das ihnen das erlauben soll. Das ist noch nicht verabschiedet. Das muss halt jetzt noch in den Wächterrat, in dieses Gremium. Aber wenn man mit den Leuten spricht, auch Männer, die sagen, das ist ein Erfolg für uns.
Okay. Wäre das nicht auch im Zuge von Frauenleben Freiheit ein Moment, einen richtigen Regimewechsel auch herbeizuführen und eben nicht darauf zu warten, was mit der Führung passiert und wie sie sich entscheidet?
Also ich glaube nicht. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass erstens die Bewegung mit 700 Toten niedergeschlagen worden ist und sehr viele sind in den Gefängnissen. Es gab ja sogar Hinrichtungen. Also jetzt die Demonstrationsbewegung, Frau, Leben, Freiheit. Das haben alle Leute nicht vergessen. Da haben viele Leute Angst vor. Und jetzt kommt noch hinzu, dass nach dem Krieg mit Israel es noch mal schwerer geworden ist. Und das hat damit zu tun, vielleicht erinnerst du dich auch, im Krieg hat ja der israelische Ministerpräsident Netanyahu sich an die Protestbewegung gewandt und hat gesagt, jetzt ist euer Zeitpunkt, um aufzustehen.
Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again.
Und das haben damals schon einige gut gefunden, aber viele haben das auch ja so ein bisschen zynisch gefunden. Also zum Beispiel Mariam.
I mean, it's beyond imagination to me, like to bomb a country and actually say you want their freedom. In my opinion, he is not very different from all the extremists in the world, like namely our supreme leader.
Ich habe eine Politikwissenschaftlerin gehört, die hat gesagt, Netanyahu hat mit diesen Äußerungen die Protestbewegung eigentlich dem Regime ausgeliefert. Denn wenn man sich jetzt kritisch äußert, dann kann man sagen, oh, das ist aber ein israelischer Spion. Und zack, wird man festgenommen. Und man hat jetzt auch gesehen, es werden wirklich sehr, sehr viele Leute hingerichtet nach dem 12-Tage-Krieg mit dem Vorwurf mutmaßlicher Spion für Israel.
Seit dem Wochenende hat sich die außenpolitische Lage für den Iran ja auch nochmal verschärft. Seit letztem Sonntag gelten wieder zusätzliche Sanktionen. Warum ist das eigentlich so?
Also, das war der letzte Mechanismus aus diesem Atomdeal von 2015, wo es darum ging, Transparenz zu haben. Was macht der Iran mit seinem Atomprogramm?
Es sollte Teheran daran hindern, eine Atomstreitmacht zu werden, indem es sich an gewisse Obergrenzen in der Urananreicherung hält. Im Gegenzug wurden Sanktionen aufgehoben.
Die lassen ja jetzt schon länger keine Inspektoren mehr ins Land, die Atomanlagen umfassend überprüfen, sage ich mal.
Laut der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hat das Land rund 400 Kilogramm Uran bis auf 60% angereichert. Das ist fast waffentauglich.
Großbritannien, Deutschland und Frankreich, die war ja auch in dem Atomdeal drin, die haben jetzt diesen Snapback-Mechanismus gezogen.
Ende August lösten sie einen Mechanismus aus, der alte Sanktionen wieder in Gang setzt. Sie umfassen unter anderem ein allgemeines Waffenembargo sowie zahlreiche Strafmaßnahmen gegen Einzelpersonen, Firmen und Organisationen.
Das ist so eine Art Drohung, dann laufen 30 Tage ab und hatten drei Forderungen. Wenn ihr in den 30 Tagen Inspektionen zulasst und sagt, wo die 400 Kilogramm Uran sind und direkte Verhandlungen mit den USA aufnehmt, dann kommen die Sanktionen nicht. Genau, hätte der Iran sich darauf eingelassen, dann hätte man nochmal 6 Monate Frist gehabt und diese Sanktionen wären nicht in Kraft getreten. Das kam aber für den Iran nicht in Frage.
Aktuell sollen mehr als 6000 Strafmaßnahmen aktiv sein. Viele richten sich gegen die iranische Führung, andere treffen auch die Bevölkerung direkt.
Wie wirken sich denn diese Sanktionen innenpolitisch aus?
Sie wirken sich zumindest so aus, dass alles teurer wird. Das hat man jetzt schon gesehen, bevor die in Kraft getreten sind. Da sind die Preise schon angezogen. Und jetzt, nachdem sie in Kraft sind, geht das weiter. Und die Währung fällt auch. Also die Währung wird weiterhin entwertet, ist auf dem Tiefstand. Das führt natürlich dazu, dass die Lage der Mittelschicht und der Leute mit noch weniger Geld noch prekärer wird, weil jetzt ist es schon so, dass viele Leute mehrere Jobs haben, um die Familie zu ernähren. Und dass, wenn jetzt quasi das alles teurer wird, wird das ja noch mal schwieriger. Das war auch ein Thema, was immer wieder kam in den Gesprächen, die ich geführt habe in Teheran. Ein Uhrenhändler hat sogar gesagt, er glaubt, dass das der entscheidende Grund ist, warum es keine Proteste gerade gibt. Nicht, weil die Leute Angst haben davor, wie das Regime reagieren könnte auf der Straße, sondern dass sie gucken müssen, dass sie ihre Familien ernähren und dann einfach gar keine Zeit mehr haben zu demonstrieren. Ich war ja vor dem Jahrestag von Mahsa Amini in Teheran und mein Kollege, der da wohnt, also mein iranischer Kollege und ich sind durch die Stadt gelaufen und wir haben sehr viel darüber gesprochen, eben wie frei das jetzt ist mit dem oder wie frei es sich anfühlt, ohne Kopftuch Motorrad fahren und dass die Sittenpolizei eigentlich gar nicht mehr so sichtbar ist. Und das war in den ersten 1-2 Tagen, als wir da herumgelaufen sind, hat das auch alles Sinn ergeben. Und dann am dritten Tag sind wir, das war glaube ich ein Tag vor dem Todestag, sind wir um eine Ecke gebogen und kamen auf den Valjase-Platz. Das ist da, wo das passiert ist damals. Und da stand auf einmal so ein weißer Minibus. Einfach so, stand da so rum. Und ich habe das natürlich sofort gecheckt und auch mein Producer hat das gecheckt, mein Kollege, und hat sich so ein bisschen erschreckt und war so, oh, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Und das war vom Gefühl her schon relativ gruselig irgendwie so, würde ich mal sagen.
Weil das sind die Fahrzeuge von der Sittenpolizei, richtig?
Das ist die Sittenpolizei. Das ist so ein Fahrzeug, da ist Mahsa Amini drin verschwunden, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben soll. Aber mehr ist nicht passiert. Also die standen dann da, da sind Frauen ohne Kopftuch dran vorbeigelaufen, was ich richtig krass fand. Es ist nichts passiert. Und wir haben die in den Tagen danach dann in Teheran an vielen Stellen gesehen und da ging es darum, neue Proteste zu verhindern.
Das ist ja ein krasser Machtkampf, der da in dem Moment wirklich so sehr unterschwellig stattfindet, oder? Also wenn eine Frau ohne Kopftuch vielleicht sogar da auf einem Motorrad vorbeifährt an so einem kleinen Minivan, wo die Sittenpolizei drin sitzt oder nicht, da kann ich mir vorstellen, dass das auch gefährlich sein kann.
Ich glaube, man unterschätzt so ein bisschen, wie eingeübt das jetzt ist für die Leute, wie sehr sich eine Gewöhnung auch eingesetzt hat, also wie normal sich das teilweise anfühlt, diese neuen Freiheiten. Aber ich fand auch, das war sehr mutig, ja.
Wie ist denn deine Einschätzung, wenn jetzt Menschen wie Mariam zum Beispiel, die wir hier heute bei FKM gehört haben, wie versuchen sie, diese erkämpften Freiräume jetzt auch beizubehalten? Weil das kann ja offensichtlich, wenn ich dich richtig verstehe, jederzeit auch wieder kippen.
Die sind sich da klar darüber, dass das jederzeit wieder kippen kann, aber die machen einfach weiter quasi. Für Mariam ist es vollkommen ausgeschlossen, das Kopftuch jetzt von sich aus wieder aufzusetzen.
I do not wear hijab. But it's not that I legally can do this. This is still illegal. And me being able to do this does not mean I was given the option. I made it the option. I actually chose this option.
Für sie ist jetzt das so der Punkt, an dem sie jetzt ist, und da will sie auch nicht hinter zurück. Aber es ist einfach die Frage, wie das Regime reagiert. Und da nehme ich bei den Leuten in Teheran doch eine große Nervosität wahr. Im Prinzip weiß niemand, wie die nächste Zukunft aussieht, jetzt auch mit den Sanktionen und so weiter. Also allen ist irgendwie klar, dass es so Veränderungen geben wird. Aber wie die aussehen, ist überhaupt nicht klar.
I don't have hope, so I don't know. But I feel things changing. I don't know for the better or for worse. I honestly don't know. But I think everyone is feeling the change.
Mariam zum Beispiel hat gesagt, ich lebe jetzt so lange hier schon in der Republik Iran, dass ich eigentlich pessimistisch bin und nicht mehr daran glaube, dass sich hier was zum Besseren verändert. Meine Einschätzung ist auf jeden Fall, das ist natürlich ein Erfolg für die Leute, dass sie diese gesellschaftlichen Freiräume erkämpfen. Aber wir haben ja auch die Todesstrafen angesprochen und die Hinrichtungen und das passiert alles gleichzeitig. Und mein Eindruck ist eigentlich eher, dass diese Hoffnung, die man hat, wenn man auf die Straße schaut und da viele offene Haare sieht und sowas und eine Selbstverständlichkeit, dass das nur ein Teil der Sache ist. Und ich glaube schon, dass es für die Zivilgesellschaft im Iran in der nächsten Zeit noch prekärer wird.
Benjamin, vielen Dank für die Insights aus dem Iran. Schön, dass du bei FKM warst.
Vielen Dank, ich bedanke mich.
Benjamin Weber ist ARD-Korrespondent für den Iran und war für Recherchen im Land unterwegs. Seine Berichte und alle Infos zur aktuellen politischen Situation im Iran gibt es auf tagesschau.de. Und den Link zu allen 11KM-Folgen, die wir über den Iran bereits veröffentlicht haben, die findet ihr bei uns hier in den Shownotes. Autorin der Folge ist Nadja Mitzkat. Mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger. Produktion Jacqueline Bretschek, Jonas Teichmann, Konrad Winkler und Hanna Brünjes. Die Redaktionsleitung hat übernommen Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und am Montag hört ihr die nächste aktuelle Folge 11KM. Ich wünsche euch morgen einen schönen Feiertag. Ciao, macht's gut. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch. Im Podcast DNA des Ostens geht es um Deutschland, um Ost und West und um das Zusammenwachsen. 35 Jahre sind wir nun wieder vereint, aber die Unterschiede zwischen Ost und West sind nach wie vor ein großes Thema. Man könnte auch sagen, die Wiedervereinigung ist ziemlich unvollendet. Viele Menschen im Osten fühlen sich nicht gesehen und als Bürger zweiter Klasse. Im Westen schauen dagegen viele mit Unverständnis Richtung Osten, gerade bei Wahlen. Warum ist das Zusammenwachsen so schwierig? Und wie könnte es besser gehen? Darum geht es bei DNA des Ostens. Gehostet wird der Podcast von der bekannten Schauspielerin Anna Thalbach. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein. Den Link packen wir euch in die Shownotes.